SWR 2 zur Person.
Am Mikrofon ist Antonia Ronnewinkel. Unser Gast heute in SWR 2 zur Person, der Pianist Herbert Schuch. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr.
Und in Zeiten, wo Reisen vermieden werden, wo öffentliche Räume geschlossen sind, wo auch Tonstudios nicht wie sonst verfügbar sind, haben wir eine Alternative gesucht. Wir treffen uns bei Ihnen im Klavierzimmer, Herbert Schuch.
Genau, das ist im Keller. Schön schallgeschützt. Da kann ich den ganzen Tag üben.
Zwei Flügel stehen hier, Noten in den Regalen um uns herum. Und wir haben auch ganz viel Musik ausgesucht für die nächsten 2 Stunden. Musik, über die wir sprechen wollen. Denn Sie, Herbert Schuch, spüren am Klavier ganz gerne überraschenden Verbindungen zwischen Werken, zwischen Komponisten nach. Und passend zum Beethoven-Jahr beginnen wir jetzt mal mit einem Werk von Ludwig van Beethoven, der Bagatelle Nummer 1 aus Beethovens Opus 126. Typisch Beethoven, würden Sie sagen, Herr Schuch?
Typisch Beethoven ist, dass Beethoven sich immer wieder neu erfindet, glaube ich. Das ist ganz, ganz späte Musik. Das ist so mit das Letzte, was er für Klavier geschrieben hat. Und auf der einen Seite unglaublich natürlich, aber wenn man sich dann in die Details versenkt, merkt man, dass jeder Takt etwas ganz Spezielles hat.
Herbert Schuch am Klavier. Der Pianist Herbert Schuch mit einer Bagatelle von Ludwig van Beethoven, der Nummer 1 in G-Dur aus der Sammlung Opus 126. Ein Zyklus von Kleinigkeiten hat Beethoven diese Sammlung genannt. Ist das wirklich so eine Kleinigkeit, was wir da gerade gehört haben von Ihnen?
Es fehlt eben bei diesen Bagatellen dieser Rahmen, den jetzt eine Sonatenform vorgeben würde. Und da ist man als Komponist auf sich selbst gestellt, muss einfach irgendwie eine gute Idee haben, die gut entwickeln und gut zu Ende bringen, ohne dass es dafür eine Blaupause gibt. Und ich glaube, das war sowieso etwas, was Beethoven immer sehr interessiert hat.
Diese Bagatellen von Ludwig van Beethoven, Opus 126, Opus 119, hören wir jetzt gleich noch. Wie sind die Ihnen denn begegnet? Das ist ja nichts, was jeder so kennt.
Das stimmt. Ich kann mich jetzt auch gar nicht so genau erinnern, wie ich das allererste Mal zu den Bagatellen gekommen bin. Ich glaube, es hing vielleicht mit dem Beethoven-Wettbewerb zusammen. Und dann habe ich mir diese Opus 126 angeguckt und ich war total fasziniert. Da war ich so Mitte 20 und ja, das ist eine Facette des Beethoven, der dann so eine Art von Einfachheit und Innigkeit entwickelt, die überhaupt nicht nach außen geht. Das ist etwas ganz, ganz Persönliches auch. Und dadurch, dass er überhaupt keinem Muster folgt, hat es dann auch so etwas unglaublich Berührendes und Sympathisches. Manchmal ist ja Beethoven auch so durchgeplant und durchgedacht. Und bei den Bagatellen habe ich ein bisschen das Gefühl, er hat sich so gelöst und macht dann die Tür auf und sagt, schau her, was es noch gibt.
Da habe ich eine gute Idee gehabt, so ungefähr. Das Witzige ist ja, in diesen Bagatellen, Opus 119, ist da das kürzeste Stück, was Beethoven je komponiert hat, dabei? Die Nummer 10, 15 Sekunden lang? Ein Gedankenblitz?
Ja, ich glaube, das ist wirklich nur so ein Splitter. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Beethoven eben überlegt hat, ab wann ist ein Stück ein Stück? Er hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, okay, mehr gibt das Material auch nicht her. Ja, dann bleibt es halt so kurz. Also ein ganz toller Schluss, den er aus dieser Materialfrage auch gezogen hat.
Hören wir Sie gerade mal mit diesen 15 Sekunden, Herbert Schuch. Ludwig van Beethoven, Bagatelle Opus 119, Nummer 10, mit Herbert Schuch am Klavier. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, Sie sind interessiert an überraschenden oder neuen oder ungewöhnlichen Kombinationen von Komponisten, von Werken. Diese Beethoven-Bagatellen Opus 119 kombinieren Sie mit Werken des ungarischen Komponisten György Ligeti. Was passt da zusammen?
Da passt für mich erstmal die Zahl 11 zusammen. Das sind sowohl die Beethoven-Bagatellen Opus 119 als auch die Musica Ricercata von György Ligeti sind jeweils 11 Stücke. Und das ist mir aufgefallen irgendwann, als ich beide Zyklen gespielt habe. Und ich hatte dann eben so diese Schnapsidee, wie das klingen würde, wenn ich tatsächlich die beiden Zyklen miteinander verzahne. Und ich war sehr überrascht, Ligeti bezieht sich gar nicht auf Beethoven, aber ich war sehr überrascht, dass teilweise ganz unglaubliche Übergänge sich ergeben haben durch dieses Experiment. Und dann habe ich es im Konzert ausprobiert und habe festgestellt, es funktioniert auch im Konzert.
Die Leute reagieren?
Die Leute reagieren natürlich ganz, ganz anders. Was ich immer gerne habe, ist, wenn das Publikum im Konzert aufmerksam zuhört, weil es aufpassen muss. Ich finde, da entsteht einfach eine ganz andere Spannung im Saal.
Also nicht die gewöhnliche Abfolge von 11 Bagatellen Beethoven, sondern immer im Wechsel.
Genau. Ich glaube, dass sich sonst irgendwie so eine Art von Gewöhnung einschleicht. Die Stücke kennt man. Man weiß, das ist Beethoven, man weiß, das ist Haydn, das ist Ligeti und so weiter und so fort. Aber was passiert, wenn man Menschen tatsächlich so etwas wie ein Rätsel vorsetzt und sagt so, bist du dir sicher, dass das Beethoven ist? Ich mache das gar nicht aus Bosheit. Ich merke das selber bei mir, wenn ich das Radio einschalte und etwas höre und es nicht kenne, dann fange ich an zu überlegen, Mensch, kann das, ist das jetzt Haydn oder ist es vielleicht doch Mozart? Und dann ist es vielleicht doch etwas ganz anderes. Und ich merke, wie aufmerksam ich dann zuhöre, weil ich ja einfach wirklich für mich selbst entscheiden muss, wo ich diese Musik einordne. So, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd.
Und das ist spannend.
Das ist spannend und das ist im Konzert, da sind immer Reaktionen im Publikum garantiert und das mag ich.
Hören wir doch jetzt einfach mal ein Beispiel. 4 Stücke im Wechsel, Beethoven und Ligeti. Und zum zweiten Stück, also das von Ligeti dann kommt, müssen Sie uns gerade noch erklären, da gibt es in der linken Hand eine rotierende Figur, die wie so ein Perpetuum mobile immer durchgeht. Wie spielt man sowas in dieser Gleichmäßigkeit und in dieser Vielzahl hintereinander?
Die Gleichmäßigkeit und die Vielzahl ist bei diesem Perpetuum mobile gar nicht das große Problem. Das große Problem ist, Ligeti möchte die rechte Hand komplett unabhängig von der linken Hand führen. Das heißt, es gibt eine Metronomzahl für die linke Hand und eine ganz andere für die rechte. Und das bedeutet im Grunde genommen, man muss das Gehirn so ein bisschen aushebeln. Man muss die linke Hand wie so einen Motor in Bewegung setzen und muss dann einfach hoffen, dass dieser Motor ohne zu stottern und zu stocken bis zum Ende durchläuft. Und dann setzt man irgendwann diese rechte Hand da drüber. Und das ist schon spannend, weil es ist so ein bisschen wie der Ritt über den Bodensee. Das macht unglaublich Spaß, das zu üben. Man muss sich da auch ein bisschen Zeit lassen. Also in ein paar Tagen schafft man das nicht. Aber wenn man es geschafft hat, dann muss ich sagen, gewinnt dieses Stück auch so einen hypnotischen Zug.
Beethoven und Ligeti mit Herbert Schuch. Bagatellen von Ludwig van Beethoven, verschränkt mit Klavierstücken von György Ligeti. Wir haben die Nummern 6 und 7 aus Beethovens Opus 119 gehört und die Nummern 7 und 8 aus Ligetis Sammlung Musica Ricercata. Am Klavier unser Gast, den SWR 2 zur Person, der Pianist Herbert Schuch. Überraschende Kombinationen von Komponisten, von Werken, von einzelnen Sätzen.
Also es ist ganz oft so, dass ich von außen eine Idee bekomme. Ich habe manchmal Anfragen von Konzertveranstaltern, von Festivals, die ein bestimmtes Motto haben und die sagen, hast du da was dazu? Ich habe meistens nichts dazu.
Noch
aber dann,
nicht.
Genau, aber dann fange ich eben an zu überlegen und für mich ist es eben ganz wichtig, dass mich da jemand anstupst. So kommt dann manchmal auch eine Ideenkette in Gang, die vielleicht da ist, aber ich muss ja auch irgendwie drauf stoßen. Wichtig ist für mich einfach, dass ich merke, dass solche verschränkten Programme im Konzert funktionieren. Es gibt auch eben welche, die, wo ich merke, das sind Kopfgeburten, das war es nicht. Und wenn ich merke, dass dieser Funke überspringt, und das merke ich dann einfach an der Stille oder wie Menschen reagieren, dass ich dann verstehe, okay, das macht Sinn.
Diese Verbindungen aber zu verfolgen und das irgendwie zu verschränken und Sachen zu finden, die zueinander passen, das kostet doch Zeit.
Das kostet manchmal Zeit, ja, aber es geht auch manchmal ganz schnell. Also wenn ich dann die Idee habe und wenn ich so einen roten Faden fühle, dann kann ich das wirklich innerhalb von wenigen Stunden zusammenstellen.
Ach, das ist wirklich total intuitiv.
Ja, ja,
das ist ganz intuitiv. So aus Ihrer ganzen Hörerfahrung.
Genau, das, dann erinnere ich mich, ach, ich habe doch da irgendwann mal dieses Stück gehört. Das hat ein Kollege mal gespielt, das könnte da vielleicht reinpassen, auch wenn ich selber noch gar nicht unter den Fingern gehabt habe. Und so sind dann so Bausteine, die dann auf einmal zusammenpassen.
Nehmen wir noch ein Beispiel. Sie haben mit Ihrer Frau, der Pianistin Gülru Ensari, zusammen Brahms Walzer gespielt, vierhändig am Klavier. Was man nicht kennt, sind Walzer vierhändig von Paul Hindemith. Wie kommen solche Verbindungen zustande? Sie kannten die beiden Zyklen?
Ja, das ist ganz witzig. Das ist eben auch so ein Beispiel von Zufall. Ich habe einen sehr guten Freund, der jetzt kein professioneller Pianist in der Hinsicht ist wie ich, der aber sehr viel performt und dirigiert und auch immer noch Klavier spielt, Liedbegleitung macht. Und ich habe mit dem eine Zeit lang so eine WG gehabt, was total schön war in Berlin. Und er hatte viele Noten, die ich nicht kannte. Und wir haben dann ab und zu zum Spaß eben vierhändig auch gespielt. Und da gab es diese Hindemith-Stücke. Da habe ich die kennengelernt. Fand die klasse, aber ich konnte mit denen erstmal nicht so viel anfangen und habe mich eben aber erinnert, als ich dann mit meiner Frau diese Brahms-Walzer angefangen habe zu spielen, da gibt es doch was, das klingt irgendwie ähnlich, aber auch nicht so wirklich wie Brahms. Und schwuppdiwupp gab es da so diese Verbindung. Und was dann wirklich lange dauert, ist sich zu überlegen, wie kann ich so etwas ineinander verzahnen, dass es organisch wirkt. Das hat ganz viel damit zu tun, dass es gute Übergänge gibt, was Tonarten angeht.
Das heißt, Sie haben dann auch die Reihenfolge der Walzer teilweise angepasst und nicht einfach eins nach dem anderen im Wechsel gespielt.
Genau. Dann habe ich einfach geguckt, also man hat ja heutzutage irgendwie das Gefühl, Stücke, die von Komponisten uns hinterlassen werden, das sind unantastbare Meisterwerke, die nur so und nicht anders gespielt werden können. Aber es gibt eben kurze Stücke, Zyklen, wo wir wissen, dass die Komponisten selber die nicht zyklisch gespielt haben. Die haben einfach irgendwie 3-4 Stücke rausgenommen, haben die gespielt. Das war ganz locker. Und ich glaube, so eine gewisse Lockerheit mit diesem Material tut uns heutzutage auch wieder gut.
Das ist auch eine Form, etwas Neues zu schaffen, aus dem, was besteht.
Ja, und Querverbindungen aufzuzeigen und zu sagen, guck mal, Hindemith ist vielleicht gar nicht so weit von Brahms entfernt, wie wir denken würden.
Und gibt dem Brahms vielleicht noch auch eine gewisse Leichtigkeit, ein Augenzwinkern mit?
Wenn Sie den Eindruck haben, dann habe ich meinen Job richtig gemacht.
Hören wir Herbert Schuch und Gülru Ensari mit Brahms und Hindemith-Walzern. Walzer von Johannes Brahms und Paul Hindemith für Klavier zu vier Händen. Die einen sind bekannter, die Walzer Nummer 10, 13 und 14 aus Brahms Opus 39, und die anderen sind echte Entdeckungen, die Nummern 6 und 7 aus Hindemiths Opus 6 mit diesem wunderschönen Untertitel Drei wunderschöne Mädchen im Schwarzwald. Am Klavier das Ehepaar Gülru Ensari und Herbert Schuch. Und ist das so, dass Ihre Frau am Klavier auch so ähnliche Querverbindungen empfindet und hört wie sie?
Also wir ergänzen uns auf jeden Fall sehr gut. Das ist eine ganz wunderbare Zusammenarbeit. Das Klavier-Duo-Spiel ist ja etwas ganz Heikles. Und ich glaube, man muss sich da mit dem Klavierpartner auf eine Art und Weise verstehen, die es nicht nötig macht, zu viel miteinander zu diskutieren. So. Also wir diskutieren sehr gerne und vielleicht auch manchmal zu viel, haben aber gemerkt, dass wir im Grunde genommen immer das Gleiche wollen, nur wir schlagen andere Wege ein.
Zum Beispiel?
Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr viel überlegt, der sehr lange irgendwie braucht, bis er zu einem Punkt kommt, auch interpretatorisch. Und meine Frau ist da sehr, die hat einen sehr intuitiven Zugang. Und ich denke, was das Wichtigste ist, ist, wenn man auf der Bühne sitzt und gemeinsam an einem Klavier Musik macht, da muss man einfach spüren, was der andere gerade machen möchte. Und so dieses Bälle aufnehmen und zurückspielen, das ist ja eigentlich das Großartige. Und da muss ich sagen, ergänzen wir uns wirklich ganz, ganz toll. Und wir machen uns auch immer einen Spaß, Leute zu fragen, ob sie erraten, wer von uns jetzt den oberen Part spielt oder den unteren oder wer an welchem Klavier sitzt. Und es ist tatsächlich schwierig, es ist selbst für mich auch schwierig dann im Nachhinein. Wenn ich es nicht wüsste, dann würde ich es vielleicht auch nicht erraten.
Gibt es eine bessere Position?
Ich glaube nicht. Also die Positionen sind einfach sehr unterschiedlich. Natürlich, wenn man oben sitzt und öfters die Melodie spielt, hat man vielleicht mehr zu tun. Auf der anderen Seite ist der links sitzt, immer derjenige, der das Pedal benutzt. Ich glaube, das lässt sich nicht so festmachen.
Wie war es denn bei Brahms und Hindemith?
Bei Brahms und Hindemith ist es so, dass meine Frau rechts sitzt. Die spielt oben.
Also die Melodie spielt, genau. Und sie Pedal und
genau.
Den Bass.
Ich mache Umtata.
Sie haben eine kleine Tochter, die etwas älter als ein halbes Jahr ist und oft mit am Klavier sitzt, auch wenn sie zu zweit spielen. Dann haben Sie die vor den Bauch gebunden, vor die Brust. Was,
genau.
Was passiert dann? Wie reagiert sie?
Also das war so in den ersten Monaten, da hat sie wirklich gut reagiert, da hat sie sehr gut geschlafen. Ich konnte dann immer so eine Stunde üben und sie war happy und ich war auch happy, dass ich was tun konnte. Das wird sicherlich jetzt ja, im Laufe der Zeit immer schwieriger werden. Jetzt momentan ist es ja auch eine ganz besondere Zeit mit Ausgangssperre und ja, also wir sind einfach als Musiker natürlich jetzt in einer ganz schwierigen Situation, wo wir ja alle Konzerte abgesagt wurden. Aber ich muss sagen, für mich wird diese Zeit sicherlich als die in Erinnerung bleiben, wo ich unglaublich viel Zeit mit unserem Baby verbringen kann. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und man kriegt da irgendwie in der Früh ein Lächeln geschenkt. Sie weiß nicht, was Corona bedeutet. Sie will einfach spielen, sie will Spaß haben. Sie kann noch nicht reden, aber es gibt eine Art von Kommunikation und von Freude, die ist ganz, ganz großartig.
Ja, Sie haben einen Konzertmitschnitt ausgegraben aus der Zeit lange vor Kind von 2008. Eine Violinsonate des rumänischen Komponisten George Enescu. Im rumänischen Volkscharakter steht im Untertitel. Hat also besondere Effekte in der Musik?
Es hat besondere Effekte in der Musik und man muss sich mal auch diese Partitur anschauen. Enescu war also ein völlig Wahnsinniger, der über jeden Ton mindestens drei unterschiedliche Artikulations- und Interpretationsangaben gemacht hat. Das macht diese Musik auf den ersten Blick sehr, sehr unübersichtlich. Man denkt so, was soll das bitte? Aber wenn man dann so ins Spielen kommt und ins Musizieren kommt, ist das eine ganz wunderbare, sehr natürliche, frei fließende Musik und ich finde es einfach auch schön, Musik zu spielen, die aus meiner, ja, also Heimat würde ich jetzt nicht sagen, weil ich empfinde mich wirklich als Deutscher, aber ich bin in Rumänien geboren und ich bin da in die Schule gegangen, ich habe da mit Klavierspiel angefangen. Es gibt schon irgendwo so ein Interesse, was dieses Land und überhaupt meine Herkunft angeht. Das sind dann spannende Themen.
Und wenn wir jetzt den dritten Satz hören aus der Violinsonate Nummer 3, Opus 25 von George Enescu, Sie spielen zusammen mit der Geigerin Miriam Konzen, dann gibt es ganz viele Anklänge an das Zimbalon. Und das müssen Sie auf dem Klavier dann auch klanglich irgendwie so hervorrufen? Durch
Kopfarbeit. Ich kann mich erinnern, dass ich tatsächlich damals mir überlegt habe, wie ich diesen Effekt gut darstellen könnte. Und ich habe dann tatsächlich versucht, auch das Klavier zu präparieren mit Metallteilen, damit ich diesen Zimbalon-Effekt gebacken bekomme. Das war lustig, das hat gar nicht funktioniert. Ich habe es dann wieder sein lassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wie das klingen könnte oder wie es klingen muss. Und ich denke, beim Klavierspielen ist eben ganz, ganz viel Imagination. Das Klavier muss ja für alles Mögliche herhalten. Das muss klingen wie ein Orchester, wie ein Streichquartett und ab und zu halt eben auch wie ein Zimbalon.
Der dritte Satz aus der Violinsonate Nummer 3, Opus 25 des rumänischen Komponisten George Enescu mit Miriam Konzen an der Geige und am Klavier unser Gast in SWR 2 zur Person, der Pianist Herbert Schuch. Ein Konzertmitschnitt von 2008 und Sie haben selbst mal Geige gelernt, stimmt das?
Ja, das ist richtig. 10 Jahre lang.
Also das ist lang, ne?
Ja.
Also Sie hätten das auch spielen können?
Nee. Ich habe irgendwann mal aufgegeben, es war dann einfach nicht mehr zeitlich machbar. Ich habe immer mehr Klavier geübt und immer weniger Geige und meine letzte Geigenlehrerin hat dann irgendwann mal aufgegeben und hat gesagt, so jetzt reicht's. Aber ich habe nicht schlecht gespielt, aber ich glaube nicht, dass ich wirklich begabt war, was die Geige angeht und ich habe vielleicht auch ein bisschen zu spät angefangen mit dem Geigespielen. Ich bin auch überhaupt nicht traurig. Ich habe einfach gemerkt, das Klavier ist wirklich mein Instrument.
Was ist das denn am Klavier, was Ihnen leicht fällt oder was Ihnen im Talent liegt?
Ich glaube, am Klavier gibt es mehr Möglichkeiten, etwas anderes darstellen zu können. So, die Geige ist immer irgendwie eine Geige, so schön die klingt. Und das Klavier ist eben immer ein Substitut, zumindest bei ganz viel Musik. Und ich glaube, da braucht man so einen weiten Horizont und da merke ich auch, wie sehr ich mich verändere in meiner Anschauung über Musik, über Klaviermusik. Und das ist eben spannend. Und das Repertoire ist riesig. Es gibt einfach unglaublich viel zu entdecken. Und wenn ich nochmal von neuem anfangen müsste, ich würde auf jeden Fall auch wieder Klavier machen.
Aber Sie waren ja auch schon ganz früh wahnsinnig erfolgreich. Also als Sie dann mit 9 Jahren, glaube ich, nach Deutschland gekommen sind, in Rosenheim gelebt haben, Sie haben 3-mal in der Schulzeit Bundesjugendwettbewerb in der Solowertung gewonnen. Das ist was, ne?
Ja, ich habe das auch, glaube ich, ziemlich ernst genommen. Ich habe mich da richtig drauf vorbereitet und das war für mich schon mehr als nur so ein Ausprobieren. Ich war da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen kompetitiver Typ. Ich wollte dann auch irgendwie beweisen, dass ich es drauf habe. Mittlerweile kann ich da also wirklich nur darüber lachen. Aber es war auch, fand ich damals so eine schöne Möglichkeit, wirklich ganz tief in ein Stück einzusteigen, sich wirklich gut darauf vorzubereiten. Und ich merke, wenn ich die Stücke spiele, die ich damals bei den Wettbewerben drauf hatte, erstens, wie gut die immer noch laufen, wie sehr ich mich daran erinnern kann. Und es gibt dann doch irgendwie so eine gewisse Tiefe, die entsteht dadurch, dass man ein Stück dann 30 Jahre lang gespielt hat.
Und Sie haben aber tatsächlich parallel ganz normal die Schule gemacht, haben Ihr Abitur gemacht. Warum? Weil Sie so leistungsfähig waren oder ja, weil Sie es sich zeigen wollten oder weil es einen Plan B geben sollte, falls es doch nicht das Klavier ist?
Ich glaube, es sollte schon auch einen Plan B geben. Ich hatte damals auch nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse. Da muss ich mich, glaube ich, auch bei meinen Eltern und bei dem ganzen Umfeld, das ich hatte mit meinem Lehrer in Rosenheim, Herrn Hansch, aber auch meinem Professor in Salzburg, Herr Kämmerling, muss ich mich da bedanken, dass die nicht gesagt haben, so raus aus der Schule und jetzt muss alles ganz schnell gehen, weil das Leben ist ja hoffentlich lang genug. Und gerade beim Klavierspielen, denke ich, ist es schon auch wichtig, dass man sich bei gewissen Sachen Zeit lässt. Und dadurch, glaube ich, habe ich auch so eine gewisse Normalität im Leben mir behalten können. Und habe eben Abitur gemacht.
Aber das Klavier ist es nach wie vor.
Das Klavier ist es nach wie vor.
Ein Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach. Nun kommen der Heidenheiland, Bachwerkeverzeichnis 659, in einer Bearbeitung von Ferruccio Busoni. Am Klavier Herbert Schuch, Gast bei uns in SWR 2 zur Person. Und Sie spielen momentan öfter mal Bach. Stimmt das? Ich habe auf Ihrer Facebook-Seite gesehen, da sind immer Videos mit Bach.
Ja, ich spiele Bach nicht so oft im Konzert, aber interessanterweise, gerade jetzt in der Zeit, wo es keine Konzerte gibt, wo wir alle daheim sind, habe ich gemerkt, dass ich gewisse Stücke wahnsinnig gerne einfach nur zu meiner Freude spiele. Es stellt sich ja in so einer Situation auch die Frage, wann wird das nächste Konzert sein, das überhaupt stattfindet? Für welches Konzert soll ich mich überhaupt vorbereiten? Und ich habe dann einfach gemerkt, ich habe nie wirklich viel wohlinterpretiertes Klavier von Bach gespielt. Das ist aber so Musik, die mich total interessiert, wo ich aber nicht wirklich weiß, was die für mich bedeutet. Und jetzt spiele ich die so für mich zum Vergnügen und das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache, weil wir hetzen von einem Auftrag zum anderen, müssen uns dann immer aufs nächste Konzert vorbereiten und dann bleibt so ein bisschen was auf der Strecke.
Und das können Sie jetzt tatsächlich machen? Können Sie das auch genießen? Tatsächlich Zeit zu haben, Musik zu spielen, nicht auf das nächste Projekt zielgerichtet hinzuarbeiten, sondern, naja, so, alles mal ein bisschen fließen zu lassen.
Ja, also ich finde das eine interessante Erfahrung. Also es ist
zum ersten Mal in Ihrem Leben wahrscheinlich, ne?
So,
wie für viele.
Ja, dass es sich irgendwie anfühlt, als wäre das ein ausgedehnter Sommerurlaub, aber es ist es eben nicht. Und es ist wirklich so eine ganz seltsame Situation. Aber wenn wir versuchen, das Gute, was in dieser Situation passiert, wenn wir uns das behalten könnten, die Leute grüßen auf einmal, wenn man auf die Straße geht. Also es ist auch irgendwo so ein angedeuteter Zusammenhalt in dieser Situation und ich finde das eigentlich sehr schön.
Sie sind ja Schüler von Alfred Brendel. Wie kam es denn dazu?
Das kam dadurch, dass ein enger Freund von mir, der Thomas Hübsch, der ganz lange Klavierstimmer war für Alfred Brendel und mit ihm wirklich auch gut befreundet ist, zu mir gesagt hat, du musst unbedingt mal zu ihm hin und hör das mal an, was er zu sagen hat. Und ich war eigentlich sehr skeptisch, weil Brendel war für mich so in meiner Studienzeit eigentlich nie ein ganz wichtiger Referenzpunkt. Ich wusste, dass es ihn gibt. Ich habe aber dann allerdings gemerkt, bin dann in einige Konzerte gegangen, dass da etwas war, was mich interessiert hat, weil ich es nicht verstanden habe. Es gibt da so eine Ebene, glaube ich, in seinem Spiel, die teilt sich vielen Menschen nicht mit, interessanterweise auch ganz vielen Musikern nicht, was ich darauf zurückführe, dass wir viel zu viel Wert auf Oberfläche legen und wenn man diesen Oberflächenglanz nicht bekommt, dann sind, glaube ich, ganz viele Musiker uninteressiert. Und ich finde, bei Brendel gibt es eben so eine Art, das ist alles absolut durchdacht. Und der überlässt nichts dem Zufall, aber die Oberfläche hat so eine ganz interessante Tiefe und die ist eben nicht glatt, sondern die hat so viele Facetten.
Und wie laufen solche Treffen ab?
Das waren einfach unglaublich intensive Tage, wo man stundenlang an einem Stück gearbeitet hat und wo ich einfach so gemerkt habe, wie er über Musik denkt, was für ihn wichtig ist, wo dann, finde ich, auch sehr, sehr viel Zeit vergehen muss, bis ich für mich herausgefunden habe, was für mich selber wichtig ist an dem, was er sagt, was er denkt, ja, was in mir irgendwie einen Widerhall findet.
Und das dann zu hören bei sich selbst, also sich selbst zuzuhören, ob das, was man jetzt gerne in Klang umsetzen möchte, auch gelingt? Wie geht das?
Also ich mache ja wahnsinnig gerne CDs. Ich muss sagen, ich finde das eine wunderbare Arbeit. Man ist umgeben von Leuten, die mindestens genauso verrückt sind wie man selbst. Also Tonmeister, die ein unglaublich feines Gehör haben, Klaviertechniker, die sich wirklich um Instrumente kümmern. Das ist einfach so eine ganz wunderbare Art des Arbeitens, in der ich auch sehr viel noch über die Stücke lerne, weil ich dann auch sehr viel höre, merke, okay, das stimmt irgendwie noch nicht. Da gibt es einfach so viele Arbeitsschichten, die dann nochmal übereinander aufgetragen werden. So läuft es dann.
Frisch abgehört haben Sie eine Ihrer neuen CDs. Die ist noch nicht auf dem Markt, aber wir dürfen exklusiv schon mal reinhören. In Beethovens Klaviersonate Opus 31 Nummer 2, die Sturmsonate. Der erste Satz aus der Klaviersonate Nummer 17 in D-Moll, Opus 31 Nummer 2 von Ludwig van Beethoven. Der Sturm wird diese Sonate genannt. Am Klavier Herbert Schuch in einer Aufnahme, die wir hier in SWR 2 zur Person exklusiv vorab hören können. Die CD erscheint in den nächsten Wochen. Die Aufnahme ist neu, aber ich denke, Herbert Schuch, die Sonate spielen Sie schon länger.
Ja, die Sonate spiele ich länger. Da war ich, glaube ich, 15 oder 16. Das ist also auch schon wirklich ein paar Jahre her.
Was hat sich verändert?
Ja, wahrscheinlich alles.
Also, ja, die Artikulation fällt mir auf.
Ich kann mich kaum noch erinnern, wie ich sie damals gespielt habe. Und selbst wenn ich mich erinnern könnte, würde ich der Erinnerung nicht trauen, weil Erinnerung ist immer sehr trügerisch. Ja, die Artikulation, absolut. Also ich denke, es ist einfach wichtig, immer wieder neu auszutarieren, wie das Verhältnis zwischen Sprechen und Singen sein soll. Das ist jetzt vielleicht hier in so einem ersten Satz gar nicht so wichtig. Aber ich habe vor der Aufnahme einfach wirklich nochmal ganz genau in die Noten geguckt. Ich habe auch verschiedene Editionen und ich habe gemerkt, es gibt manche Stellen, wo Beethoven auch nicht ganz hundertprozentig sich festgelegt hat, wie das jetzt sein soll. Soll man die Exposition an einer Stelle genauso spielen, wie sie analog in der Reprise bezeichnet ist? Oder kann man das tatsächlich auch mal anders machen? Und ich habe wirklich versucht, auch in dieser CD Wiederholungen von ersten Sätzen so zu spielen, dass es mal eine Alternative gibt.
Ja, und da ist unheimlich viel Freiheit drin und viel, ich finde auch viel Flexibilität im Detail, im Rhythmus.
Ja, das ist Musik, die ist ganz klar in ihrer Aussage. Das hat auch eine unglaublich rhythmische Festigkeit. Aber ich merke, ich brauche trotzdem irgendwo Luft zum Atmen und eine gewisse Flexibilität auch. Und ich habe das Gefühl, dass das für mich wie so eine Befreiung ist, dass ich merke, dass Beethoven dann wirklich anfängt zu leben, dass es unglaublich direkte Musik ist. Da ist jeder Ton und jeder Takt ist in Stein gemeißelt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir Pianisten das auch wie ein Steinmetz meißeln müssen.
Reinhämmern in die Tasten.
Genau.
Diese Beethoven-Sonate ist eine von drei Beethoven-Sonaten, die Sie ausgewählt haben. Ich denke mal zum Jubiläumsjahr, 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven.
Ja, zum eigentlichen Jubiläum 40 Jahre Herbert Schuch.
Ah. Und dann eben kombiniert mit drei Stücken aus moderner Zeit. Was sind da die Verbindungen? Ist das wieder so ein Konzeptalbum, wo Sie sagen, das befruchtet sich gegenseitig, was Sie da ausgewählt haben?
Ich denke, da kann sich jeder immer wieder seine eigene Meinung darüber bilden. Für mich war es einfach interessant zu sehen, dass es viele moderne Komponisten gibt, denen Beethoven was bedeutet, die sich da inspirieren lassen. Und ich habe drei sehr, sehr unterschiedliche moderne Werke gefunden, die sich eben auf diese drei Beethoven-Sonaten beziehen, bewusst oder unbewusst. Und es zeigt eben diese unglaubliche Vielfalt in der Rezeption auch. Und es zeigt dann eben auch, in wie vielen unterschiedlichen Facetten Beethoven heute noch wirkt.
Ein Beispiel haben Sie noch mitgebracht.
Genau.
Vom amerikanischen Pianisten, Komponisten Mike Garson, bekannt als der Pianist von David Bowie. Was ist das für Musik und worauf bezieht er sich?
Also das Stück heißt Pathetique Variations und ist eine freie Improvisation über den zweiten Satz der Pathetique, die ich eben auch aufgenommen habe. Und ja, das ist eine veritable Pop-Nummer. Das ist ja wie so eine Ballade mit Improvisation und ein paar Blue Notes. Und das ist Musik, die sofort ins Ohr geht, die sich in den Gehörwindungen einnistet. Und ich finde es interessant, dass Mike Garson eben sagt, also Beethoven, he's a hero of mine. Also es ist wirklich für ihn ein ganz, ganz wichtiger Komponist. Und dann wird uns Musikern, glaube ich, auch klar, dass Beethoven nicht nur der große Revolutionär ist und der Vorbereiter der strengen klassischen Moderne, sondern er konnte eben auch wirklich Musik schreiben, die dem Affen Zucker gibt. Also die sofort einen anspricht, wo man sofort mitsingen kann. Und Beethoven wusste das. Der wusste, wie er die Leute einfangen kann. Und das ist eben auch ein Aspekt von Beethoven, den ich sehr sympathisch finde, sehr menschlich.
Pathetique Variations von Mike Garson mit Herbert Schuch am Klavier. Herbert Schuch mit Musik des amerikanischen Pianisten und Komponisten Mike Garson, bekannt als David Bowies Mann am Klavier, Pathetique Variations, mit einem sehr deutlichen Zitat aus dem langsamen Satz der Klaviersonate Nummer 8, Opus 13, eben der Pathetique von Ludwig van Beethoven. Und dieses Stück ist ja noch relativ frisch, also ein paar Jahre, glaube ich, alt, Teil einer Sammlung 250 Piano Pieces for Beethoven.
Ganz
die Bonner
genau.
Bonner Pianistin Susanne Kessel hat 250 Komponisten weltweit angesprochen. Sie sollen also beitragen zu Beethoven und von
ja.
Mike Garson.
Ja, es ist eine herrliche Idee. Und es ist natürlich wahnwitzig, dass man 250 Komponisten erstmal ausfindig macht, die das dann auch tun. Und ich bin da sehr froh darum, weil es ist ja wahnsinnig viel neues Material, was wir Pianisten dann auch sichten können, wo wir uns dann inspirieren lassen können.
Es gibt ja viele Ideen, Projekte zu Beethovens Jubiläum. Wie ist das für Sie als Pianist, der sich auch schon immer mit Beethoven beschäftigt, vom Gefühl her dieses Beethoven-Jubiläumsjahr?
Es ist schon nochmal ein Ticken intensiver, was Beethoven angeht. Aber Beethoven war für mich immer schon ein Fixpunkt in meinem Wirken als Pianist. Ich kann aber nur sagen, es ist gut, noch mehr Beethoven zu spielen, weil für mich persönlich ist es interessant, so einen Überblick zu bekommen über das Schaffen. Ich habe auch alle Klaviersonaten zyklisch gespielt, war da sehr, sehr glücklich darum, weil ich denke, das ist Musik, die, ja, auch wenn man vielleicht als Zuhörer denkt, ach, muss es denn wieder diese Sonate sein und muss es wieder Beethoven sein? Ja, es gibt auch einen Grund dafür, dass diese Musik immer wieder gespielt wird, weil das einfach, ja, die meisten Facetten und die größte Tiefe und ja, auch so eine unendliche Arbeitsvorlage ist.
Und das interessiert Sie, ne?
Ja,
immer wieder in
mich.
Musik reinzuschauen.
Ja, also ich finde das Arbeiten an der Musik fast genauso spannend wie das Aufführen. Also dann auf die Bühne zu gehen und zu spielen ist ganz wichtig, ohne dem geht's nicht. Aber dieses Gefühl, irgendwie weiterzukommen und vielleicht diesen Sinn der Musik so ein Stückchen näher zu kommen, das ist etwas ganz Großartiges, wo ich dann auch merke, okay, deswegen mache ich den Job.
Da gibt es auch noch ein paar mehr Fixpunkte für Sie, also nicht nur Beethoven, ich denke Bach auch, Brahms haben wir schon mit Ihnen gehört, Schubert haben Sie viel gespielt, Schumann, Ravel, Mozart.
Ja.
Das sind also die Komponisten und die Musiker, die Sie begleiten.
Genau, genau. Also das ist so die Musik, die, ja, vielleicht auch durch Zufall bedingt sich bei mir dann so ausgeprägt hat. Und ich denke, bei Debussy und Ravel ist es vielleicht eher so, dass das Arbeiten an der Musik, das ist wie wenn ein Kind im Sandkasten immer wieder etwas baut und dann kommt die nächste Welle und nimmt das alles mit und dann baut man es wieder auf. Das hat so was Spielerisches, wo man jetzt gar nicht so den großen Sinn auch dahinter suchen muss, wenn es um Klangfarben geht. Und die traditionelle, klassische Musik aus Mitteleuropa, also sagen wir mal zwischen Bach und Brahms, da ist eben ja diese Suche nach dem Sinn, die Suche nach Inhalt, nach dem, wie schaffe ich es, diesen Inhalt angemessen überhaupt darzustellen. Also Interpretation ist ja kein Selbstbedienungsladen, wo man sagt, ich habe hier das Stück und ich mache jetzt da mal was draus, sondern es ist eigentlich eher im Gegenteil so, dass viel von dieser großen Musik uns eigentlich, uns Musiker demaskiert, weil wir ganz, ganz oft gar nicht in der Lage sind, diese Musik angemessen darzustellen. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft, und das gilt wahrscheinlich auch für mein eigenes Spiel, wie oft ich das Gefühl habe im Konzert, dass, wenn ich Kollegen zuhöre, das war einfach nichts, weil man hat es nicht geschafft, die Tiefe dieser Musik wirklich darzustellen. Und da geht es gar nicht um irgendwelche Details, ob man jetzt da irgendwie den einen Ton kürzer oder länger spielt, sondern wirklich, dass sich am Schluss eines Klavierabends so etwas einstellt wie eine Sinnhaftigkeit. So, ich bin dieser Musik irgendwie ein Stück näher gekommen durch diesen Abend. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir unglaublich kämpfen müssen, dass wir uns diese Sinnhaftigkeit erarbeiten. Und das hat eigentlich gar nichts mit Interpretation zu tun, sondern einfach mit, ja, wir müssen finden, was in der Musik drin ist. Das kommt alles, aber das kommt halt leider erst nach vielen, vielen Jahren.
Und das gibt den Hörern aber auch enorm viel. Das erleben sie auch, ne?
Das erlebe ich auch, ja. Aber ich denke, wichtig ist es, so eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren, dass ich nachprüfen kann, wie war denn das jetzt wirklich? Und dafür sind Aufnahmen, finde ich, immer ganz schön.
Wenn wir jetzt eine Aufnahme hören, eines der großen romantischen Klavierkonzerte, Edvard Grieg, was ist der Reiz für Sie an so etwas, an diesem opulenten Klang, an dieser großen Geste?
Opulenter Klang, große Geste, ja, aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, welche Qualitäten diese Musik hat und nicht Qualitäten in der Musik zu suchen, die da gar nicht verlangt werden. Also Grieg konnte einfach keine guten Überleitungen machen. Aber das spielt in diesem Konzert für mich überhaupt keine Rolle. Ich suche da keine guten Überleitungen. Ich freue mich einfach an diesen Klangfarben. Und dieses Klavierkonzert von Grieg ist ja so großartig, weil er es geschafft hat, aus dieser Enge der Leipziger Schule, wo er studiert hat, auszubrechen und wirklich so ein Aquarell aus seiner Heimat uns in klingender Form darzubringen. Also wirklich fast jeder Akkord und jeder Klang, der da in diesem Stück entsteht, ja, gibt uns so eine Ahnung, wie das Licht in Norwegen ist, wie die Luft riecht, wie, ja, das ist eben so eine ganz andere Welt, die uns klanglich da erschließt. Und deswegen finde ich dieses Stück absolut großartig.
Zusammen mit dem WDR-Sinfonieorchester und dem Dirigenten Eivind Ortland hat Herbert Schuch den langsamen zweiten Satz gespielt aus dem Konzert in A-Dur Opus 16 von Edvard Grieg. Und Ihre Rolle als Solist vor, mit einem großen Sinfonieorchester, wie sehen Sie die, Herbert Schuch? Es klingt harmonisch, es klingt homogen. Wie gelingt das?
Ich habe ziemlich klare Vorstellungen davon, meistens, wie etwas klingen soll. Und dann merke ich eben, dass Orchester teilweise ja auch klare Vorstellungen hat. Und ich habe die Maxime, am Schluss hat das Orchester immer recht. So, was bedeutet, dass ich auch, was jetzt Tempo angeht und was Agogik angeht und so, irgendwie muss das Klavier sich in den Orchestersound irgendwie mit einbinden. Es sei denn, es ist jetzt ein Konzert, wo das Klavier wirklich komplett losgelöst vom Orchester ist. Aber ich glaube, es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man sich eigentlich auf viele Impulse, die vom Orchester kommt, verlassen kann. Wenn es ein gutes Orchester ist, ist es oft so, dass wir Pianisten manchmal, wir sind manchmal zu schnell, wir laufen nach vorne, weil wir denken, es muss zackig sein und vergessen aber dabei, dass einfach ein Orchester ein großer Apparat ist, wo auch der Einschwingvorgang ein ganz anderer ist als beim Klavier. Und mir persönlich tut es immer wieder gut, diese Erfahrung mit Orchester zu haben, wo ich merke, ich kann der Musik eben etwas mehr Raum geben, weil das Orchester auch so einen Raum aufmacht, in dem viele Dinge gleichzeitig passieren und man muss dann auch viele Dinge gleichzeitig hören. Und dafür, glaube ich, braucht man Zeit.
Gibt es da einen Unterschied dann zur Kammermusik, wenn Sie mit anderen Instrumentalsolisten zusammenspielen? Oder ist es da ein ähnlicher Effekt? Ich habe immer den Eindruck, dass Sie da auch Impulse geben, aber sich nicht in den Vordergrund spielen.
Also bei der Kammermusik ist es auf jeden Fall so, dass das ganz Wunderbare dabei ist, dass man im Konzert Impulse setzen kann, die sofort aufgenommen werden. Und umgekehrt kann ich bei vielen Musikern eben auch davon ausgehen, wenn ich mit ihnen spiele, dass da auf einmal irgendwie ein neuer Impuls kommt und ich freue mich darüber. Das hat so was Spontanes, wo ich dann eben auch herausgefordert werde, mir was zu überlegen, wie kann ich darauf reagieren, wie kann ich da antworten. Dieses lebendige Hin und Her, diese tatsächliche Kommunikation auf der Bühne, das ist tatsächlich, glaube ich, nur bei der Kammermusik so intensiv.
Hat aber dann eben auch diese Lockerheit und dieses Risiko tatsächlich, naja, kann ja auch mal nicht klappen, ne?
Ja, also vielleicht sollte man sowas nicht sagen als Musiker, aber was glauben Sie, wie viel im Konzert immer daneben geht?
Was das Publikum gar nicht merkt.
Ja, was man auch als Musiker gar nicht merkt. Man denkt irgendwie, es war alles ganz toll und dann hört man sich das an und merkt. Also ich merke selber, dass ich auch gar nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei Kollegen irgendwie was live höre, einen gewissen Eindruck habe und dann höre ich mir eine Aufnahme von diesem Live-Abend an und habe dann wieder einen anderen Eindruck, wo ich dann irgendwann nachdenklich werde und denke, so wie ist das möglich?
Naja, es hat halt doch im Live-Konzert noch einen besonderen Effekt, ne?
Ja, ja.
Selbst auf Sie.
Ja, ist unglaublich.
Ja. Ist das so eine bestimmte Generation, alles Musiker so in Ihrem Alter, mit denen Sie schon seit Jahren sich treffen und im Prinzip lange Wege gegangen sind?
Ja, also ich denke, bei der Kammermusik ist es einfach wichtig und schön, auch wenn man sich außerhalb des Proben- und konzertierenden Prozesses gut versteht. Diese Zeit, die man mit einem anderen Musiker verbringt, das ist ja so eine wunderbare Bereicherung auch im Leben.
Weil?
Man kann über so vieles reden, wozu man eben auch Musiker sein muss, um das zu verstehen. Man kann sich austauschen und ich sag mal so, wir Pianisten haben natürlich schon so ein bisschen die Gefahr, dass wir Einzelgänger sein können und ich bin sehr, sehr lange auch ohne Kammermusik unterwegs gewesen und ich habe gemerkt, wie wichtig das für mich ist, dass ich da einen Austausch habe, eben nicht nur über die Musik, sondern auch über das Leben. Und dadurch, dass das Kammermusikrepertoire so groß ist, mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass das irgendwann anders werden würde.
Wir hören jetzt mal in Ihre aktuelle Duo-Aufnahme rein, zusammen mit dem Cellisten Daniel Müller-Schott, Richard Strauss, Cellosonate Opus 6. Da habe ich den Eindruck, da haben Sie sich gegenseitig ziemlich angefeuert.
Ja, das ist richtig. Das ist eben auch so ein Stück, das ist zwar eine Sonate, aber es hat dann doch sehr viel Szenenhaftes. Also man merkt schon, Strauss ist einfach der geborene Opernkomponist und der denkt jetzt nicht unbedingt so kammermusikalisch, sondern oft auch wirklich in so großen theatralischen Momenten. Und wir haben direkt vor der Aufnahme gar nicht so wahnsinnig viel geprobt, sondern wir haben uns einfach nur so an gewissen Stellen auch überlegt, was für Alternativen haben wir? Wie können wir im Aufnahmeprozess unterschiedliche Varianten spielen, damit wir am Schluss die Möglichkeit haben, wirklich das so zusammenzustellen, dass es einen lebendigen Eindruck ergibt? Und ich fand es eine sehr interessante Art zu arbeiten, weil eine CD-Aufnahme ohne Publikum ist einfach immer was ganz, ganz Besonderes. Und die Schwierigkeit besteht eben darin, dass man sich diese Lebendigkeit bewahrt.
Hören wir rein. Herbert Schuch und Daniel Müller-Schott mit Richard Strauss. Thank you. Der dritte Satz aus der Cellosonate in F-Dur Opus 6 von Richard Strauss mit dem Cellisten Daniel Müller-Schott und dem Pianisten Herbert Schuch. Die Aufnahme ist im Sommer 2019 erschienen. Was interessiert Sie momentan, Herbert Schuch? Was spielen Sie? Gibt es irgendwelche Projekte?
Ach, es gibt immer Projekte, es gibt immer Ideen. Vieles ist noch nicht so ganz klar. Ich bin jetzt auch gerade durch diese aktuelle Situation ja so ein bisschen raus aus diesen ständigen Überlegen, was mache ich als nächstes. Ich finde es ganz schön, mal Abstand zu gewinnen. Ich weiß, es gibt Leute, die jetzt die ganze Zeit in den sozialen Medien auch versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Und vielleicht würde ich das auch machen, aber dadurch, dass wir eben wirklich ein Baby haben, ist das so eine wunderbare Gegenwelt, die ich gerade sehr genieße. Und ich denke, es ist schon auch wichtig, dass man mal ausatmet und den Kopf auch leer bekommt. Und es gibt Ideen für ein Schubert-Janacek-Projekt, wo ich auch eine CD plane. Es wird auf jeden Fall wieder was Verrücktes.
Was passiert denn, wenn die Konzerte wieder losgehen? Wird dann alles nachgeholt und Sie machen sich einen doppelt vollen Kalender? Oder was? Wie sehen Sie Ihre Zukunft da?
Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das weiß noch keiner. Es gibt sicherlich Konzerte, die werden nachgeholt. Es gibt aber wahrscheinlich auch Konzerte, die komplett ausfallen. Und ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen am Warten, weil keiner mit so einer Situation jemals konfrontiert war.
Was ist denn mit Träumen oder Wünschen grundsätzlich? Haben Sie welche?
Also ich würde gerne diese Möglichkeit weiterhin haben, an der Musik zu arbeiten in einer Art und Weise, die mich glücklich macht. Also Karriere würde dann für mich bedeuten, dass ich diese Möglichkeit ausschöpfen kann, dass ich sagen kann, ich will dieses und jenes Projekt machen und dass es dann eben auch funktioniert. Also ich denke da, glaube ich, eher in musikalischen Kriterien. Und bis jetzt hat sich immer alles andere so drumherum ergeben. Und ich hoffe, dass das weiterhin auch so funktioniert. Ich sehe natürlich auch, dass die Situation insgesamt in unserem Bereich, also es wird, glaube ich, eher enger werden, dass es einfach gewisse Global Player gibt, die im Grunde genommen da den Markt beherrschen. Und ich fände es aber schön, wenn diese Diversität und diese Vielfalt, wenn die erhalten bleibt. Und ich hoffe, dass, wenn sich jetzt das Musikleben wieder erholt und wieder alles weitergeht, dass es nicht dazu führt, dass es zu Monokulturen kommt.
Ein bisschen Diversifizierung haben wir auch in Ihren Aufnahmen, die jetzt in den nächsten Wochen erscheinen. Einmal das Konzeptalbum Beethoven, 3 Sonaten und 3 Stücke der Moderne, da haben wir ja schon reingehört. Und zum anderen eine Sache Beethovens Welt, Komponisten rund um Ludwig van Beethoven. Sie spielen da mit beim Doppelkonzert für Geige und Klavier von Johann Nepomuk Hummel, ein Mozart-Schüler. Was sagt uns diese Musik über Beethoven?
Ich glaube, die Musik sagt uns nicht so wahnsinnig viel über Beethoven. Sie kann uns zeigen, was es sonst noch an Musik gab, während Beethoven komponierte. Dieses Stück von Hummel ist auf jeden Fall noch aus einem alten Gestus.
Also das, mehr Mozart als Beethoven.
Mehr,
ne?
Mozart als Beethoven auf jeden Fall. Ich glaube, Hummel hat sich da auch bewusst an seinem Lehrer orientiert. Er hat auch Klaviersonaten geschrieben, die also viel, viel weiter in die Zukunft gedacht haben, die dann teilweise schon eher nach Schumann klingen. Schumann war ja auch ein bisschen orientiert an Hummel, als er ganz jung war. Mendelssohn übrigens auch. Es ist für mich interessant, diese Musik zu spielen, weil ich wissen will, wie war der Nährboden für diese großen Genies? Was gab es noch drumherum? Und auch für mich selbst festzustellen, ja, wo unterscheidet sich Mozart von Hummel? Was ist dieses einzigartige Genie von Mozart? Und wo ist Hummel einfach nur ein toller Komponist? Und ich glaube, eine ganz wichtige Situation bei Mozart ist, dass Mozart einfach immer genau wusste, wenn eine Szene zu Ende ist. Da war er sehr so ein Opernkomponist. Und bei Hummel ist es eher so, dass diese Szenen sich unglaublich erstrecken, was total schön ist. Es bekommt dann so was Landschaftliches. Also es ist wie so eine ganz, ganz wunderbare Landschaftsmalerei, die sehr detailliert, sehr schön, ja, sehr ausladend ist. Und Miriam Konzen ist also wirklich, ja, eine meiner allerersten Kammermusikpartnerinnen. Und insofern war das eine wunderbare Möglichkeit, dass wir alle mal zusammenkommen.
Hören wir rein, das Rondo-Finale des Doppelkonzertes für Violine und Klavier und Orchester von Johann Nepomuk Hummel. Thank you. Musik von einer neuen CD mit Herbert Schuch. Der dritte Satz aus dem Doppelkonzert für Violine, Klavier und Orchester von Johann Nepomuk Hummel. Mozart-Schüler, Zeitgenosse von Ludwig van Beethoven. Die Solisten waren Herbert Schuch am Klavier und Miriam Konzen an der Geige. Reinhard Göbel dirigierte das WDR-Sinfonieorchester. Die Aufnahme erscheint in den nächsten Wochen. Und die Beethoven-Sonaten in Kombination mit Stücken unserer Zeit, Herbert Schuch, auch?
Die erscheinen irgendwann. Das ist momentan alles so eine Situation, keiner weiß, wann es weitergeht mit den Konzerten. Und je nachdem, wann es weitergeht, wird die CD auch erscheinen.
Auf jeden Fall haben wir heute schon daraus gehört. Danke an unseren Gesprächsgast Herbert Schuch, dass Sie in den letzten 2 Stunden so viel von sich und Ihrer Musik erzählt haben. Vielen Dank.
Ich bedanke mich sehr herzlich.
Unsere Sendung zur Person ist auch im Internet zu hören unter swr2.de und als Podcast in der ARD Audiothek oder in der SWR 2 App. Am Mikrofon ist Antonia Ronnewinkel und hier auf SWR 2 folgen jetzt die Nachrichten und dann erfahren Sie das Neueste aus der Buchwelt im SWR 2 Lesenswert Magazin.